Ja, letzten Sonntag bin ich ja in Baselbier gewesen, zu einer Brettvertretung. Alle haben Baseldeutsch geredet und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja so verschieden vom Zürcher Dialekt. Ich muss Hochdeutsch schwätzen heute Morgen, damit ihr mehr versteht. Nein, war natürlich ein Joke, einfach damit die Leute, die unter der Woche mit mir gearbeitet haben, nicht den Eindruck haben, ich bin ganz anders am Sonntag, musste ich einen feilen Spruch einschieben. Nein, es geht natürlich darum, dass mich alle verstehen, die hier anwesend sind. Ja, Leute versichern ja die verrücktesten Dinge, die ganz unterschiedlichen Dinge kann man versichern. Wir haben ja viele Versicherungsexperten unter uns, die könnten da natürlich ein Lied singen. Ich bin ja da eigentlich unbedarft. Heidi Klum hat ihre Beine für 2,2 Millionen versichert. Ronaldo hat sie versichert für 144 Millionen. Dann Janet Jackson hat ihren Po versichert für 45 Millionen. Bruce Springsteen seine Stimme für 5 Millionen. Und der Hughes hat seinen Schnauz versichert für 317.000. Das ist ein Rugby-Spieler, der Hughes. Unbekannt, aber sein Schnauz scheint ziemlich wertvoll zu sein. Also all diese Leute haben das versichert, was ihnen am wertvollsten ist. Das wertvollste Körperteil, das sie haben. Und die Frage ist, was ist das Wertvollste, das du besitzt? Ist das dein Haus, dein Betrieb, dein Fahrzeug, dein Ehepartner, irgendein Andenken, das du hast, ein Fetisch, den du hütest, ein Talent, das du hast, war ja bei diesen Leuten so. Die Bibel sagt, das Kostbarste, das du besitzt, das ist deine Seele. Deine Seele, die ist einzigartig. Deine Seele, die gibt es kein zweites Mal. Es gibt ja vielleicht viele, die haben einen Namensvetter. Ich habe ja keinen Namensvetter. Also gibt keinen zweiten Gotthard Sagmeister mit demselben Namen. Vielleicht welche von euch haben Namensvettern, aber eine Person wie dich gibt es kein zweites Mal. Du bist einmalig. Du lebst nur einmal. Du bist unersetzlich. Deine Seele kannst du durch nichts ersetzen. Und deine Seele ist alles, was dir am Ende deines Lebens bleibt. Deine Seele ist wertvoller als alles andere, das du besitzt. Ist nicht eine Behauptung, die ich hier aufstelle, sondern das ist etwas, was Jesus selbst sagt. Und zwar in Markus 8 und ich lese von Vers 34 bis 37. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus redet hier von Nachfolge. Und er redet hier von zwei Arten, mit seinem Leben umzugehen. Erstens, das Leben zu gewinnen und es zu verlieren. Und die andere Variante, das Leben an ihn zu verlieren und hinzugeben und das Leben zu gewinnen, die Seele zu gewinnen. Jesus beschreibt eine Menschengruppe, die versucht, Ruhm und Ansehen zu gewinnen und dabei ihre Seele verliert. Er beschreibt eine Menschengruppe, die Besitz und Vermögen anhäuft, die Möglichkeiten und Chancen zusammenträgt, die Beziehungen pflegt, die von Nutzen sind, die Kontakte zusammenführt und dabei ihre Seele verliert. Und er beschreibt eine Personengruppe, die ihr Leben an ihn abgibt und das Kostbarste, das sie hat, bewahren kann, ihre Seele. Und um das geht es im Leben. Seine Seele zu bewahren. Das kostbarste Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist unsere Seele. Mit dem Auftrag, sie zu bewahren. Dafür zu sorgen, dass die Seele im Einklang lebt mit ihrer Bestimmung. Dass die eigene Seele in Harmonie lebt mit dem Schöpfer. Dass die Seele bei Gott Frieden und Ruhe findet. Dass die Seele nicht an den Ansprüchen zerbricht. Dass die Seele echte Freude erlebt und dass die Seele Hoffnung hat, damit sie nicht verloren geht. Jesus sagt ja hier in Vers 36, was hilft es, wenn Menschen seine Seele Schaden nehmen würde? Und man kann eigentlich sagen, unter Übersetzen mit verlieren, wenn jemand seine Seele verliert. Und normalerweise wird da in Verbindung gebracht das ewige Leben. Wenn jemand das ewige Leben verliert, so wird das gedeutet und in der Hoffnung für alle wird es direkt auch so übersetzt. Da heißt es, denn was gewinnt ein Mensch selbst, wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert? Für viele bedeutet dieser Vers hier, dass Jesus sagt, das ewige Leben ist viel wertvoller als das Leben auf dieser Erde. Oder dass er sagt, was nützt dir aller Reichtum, den du hast, wenn du kein ewiges Leben hast und nicht weißt, wo du nach der Ewigkeit hinkommst. Er sagt, das ewige Leben ist wichtiger als das Leben auf dieser Erde. Aber Jesus hat hier mehr als nur das ewige Leben im Sinn. Es geht nicht nur um das ewige Leben. Jesus redet hier, wie es ist, mit einer verlorenen Seele zu leben. Jesus redet davon, wie es ist, wenn man reich ist und sich selber nicht im Spiegel betrachten kann. Oder er redet davon, wie es ist, wenn man umschwärmt ist, aber komplett einsam, wie es viele Stars erleben. Oder er redet davon, wie es ist, wenn man sich alle Wünsche erfüllen kann und dabei trotzdem unglücklich bleibt. Oder er redet davon, wie es ist, wenn man Erfolge feiert und sich nicht daran freuen kann, weil man betrogen hat. Oder er redet davon, wie es ist, wenn man sich als Held fühlt, aber sich selbst etwas vormacht. Oder wie es ist, als geistliches Vorbild zu gelten, aber eigentlich ist alles nur Fassade. Oder das Leben ist voll und der innere Mensch ist leer. Das bedeutet, mit einer verlorenen Seele zu leben. Und wer mit einer verlorenen Seele lebt, der wird am Schluss an einem Ort enden, wo er verloren geht. Und davor muss man seine Seele bewahren. Aber das bedeutet mehr als nur das ewige Leben zu bewahren. Und sich zu sagen, ja, Hauptsache ich habe Erfolg, auch wenn ich mich daran nicht freuen kann, Hauptsache ich habe das ewige Leben. Oder man sagt, auch wenn ich innerlich leer bin und mich leer fühle, Hauptsache, ich habe das ewige Leben. Egal, ob ich charakterlich verkümmert bin, Hauptsache, ich habe das ewige Leben. Oder egal, ob ich geistlich stagniere, Hauptsache, gerettet. Und ich weiß, wo ich nach dem Leben auf dieser Erde hinkomme. Egal, ob ich ein Stinkstiefel bin, Hauptsache, ich habe das ewige Leben. So sieht Seele retten, bewahren nicht aus. Seine Seele zu retten bedeutet, sie zu bewahren, wofür sie geschaffen ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wofür ist die Seele geschaffen und was ist denn eigentlich überhaupt eine Seele? Ist meine Seele einfach mein Bewusstsein? Ich denke, also bin ich. Oder ist die Seele mein inneres Ich, das in einem Körper gefangen ist? Oder ist es so, dass die Seele der Teil ist, der nach dem Leben oder nach dem Tod nicht zerstört ist, sondern weiterlebt? Es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen, was eine Seele überhaupt ist. Aber es gibt eigentlich nur eine biblische Sicht, was eine Seele ist. Was eine Seele ist, das ist deine Existenz. Und weil wir ja heute in einer Schule sind, also ich werde hier nicht als Schulmeister auftreten, gell? Also das funktioniert gar nicht, so gerne bin ich nicht in die Schule gegangen. Aber ein Utensil aus der Schule habe ich mitgebracht, um euch das mit der Seele zu verdeutlichen. Was ist denn eigentlich deine Seele? Deine Seele, das ist dein Wille. Was dich ausmacht, das ist dein Wille. Du kannst lieben oder hassen wollen. Du kannst herrschen oder dienen wollen. Du kannst vertrauen oder misstrauen wollen. Du kannst arbeiten wollen oder faulenzen wollen. Durch deinen Willen, den dir Gott gegeben hat, hast du die Freiheit, eine Person zu sein. Sonst wärst du eine Marionette. Und dein Wille unterscheidet dich von allen anderen Menschen. Dein Wille gehört nur dir. Du bestimmst allein, was du willst. Und das sieht man ja schon bei Kleinkindern. Wenn es heißt, das ist mein oder nein, das will ich nicht. Also so beginnt es mit Willen. Dann ist deine Seele dein Verstand. Was dich ausmacht, ist dein Denken und dein Fühlen. Du kannst Pläne schmieden, du kannst Ideen entwickeln, du kannst Entscheide treffen, du kannst über dich selbst nachdenken, wie es vorher Monika gesagt hat. Du kannst deinen Willen hinterfragen, ob das gut ist, was du überhaupt willst. Dein Verstand macht dich aus und deine Gefühle. Jeder von uns hat Gefühle, jeder hat Gefühle, manche mehr, manche weniger. Ja, manche zeigen es mehr, manche weniger, aber jeder hat Gefühle. Freude, Wut, Angst, Trauer, wir alle haben Gefühle. Und unser Verstand beeinflusst unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unseren Verstand. Wenn du dich am Morgen niedergeschlagen fühlst, dann denkst du, es ist alles so furchtbar schlimm. Und wenn du verliebt bist, dann findest du, es ist alles super toll. Also das beeinflusst Gefühle und Verstand, das beeinflusst sich gegenseitig. Und diese beiden Dinge, Gefühle und Verstand, die gehören zusammen. Und beides findet im Herzen statt. Was dich ausmacht, das ist dein Körper. Jeder von uns hat einen Körper. Und das macht dich aus. Und das ist nicht nur das Gefängnis deiner Seele, irgendeine Hülle um dich herum, das ist zu wenig. Gott hat dir einen Körper geschenkt und auf diesen Körper hast du direkten Einfluss. Wenn du top gesund bist, merkt man natürlich erst, wenn man nicht so gesund ist, aber wenn man top gesund ist, dann ist das das eigene Königreich, weil du kannst deinen Fingern befehlen, was sie zu tun haben und deinem Mund sagen, was er zu sagen hat. Und deinen Füßen, was sie zu tun haben, das ist so ein bisschen dein kleines Königreich, wo du das Sagen hast, wenn du gesund bist. Und es ist ja auch so, der Körper, den brauchen wir, um zu interagieren mit anderen Menschen. Und all das zusammen ist unsere Seele. Die Seele ist Wille, Verstand, Gefühle und Körper zusammen. Es ist nicht bloß Wille oder Verstand oder Körper, sondern es ist alles zusammen. Alles zusammen ist deine Seele. Deine Seele ist das, was dich ausmacht. Es ist deine Existenz. Existenz. Das bist du. Das ist dein Leben, wer du bist. Und das nimmst du überall hin mit. Das nimmst du überall hin mit. Du nimmst nicht deinen Erfolg überall hin mit. Weil an anderen Orten wissen sie nichts von deinem Erfolg. Du nimmst nicht dein Ansehen mit an jeden Ort, wo du hingehst. Die anderen Leute, die kennen deinen Background gar nicht. Das interessiert sie vielleicht gar nicht. Und du nimmst deinen Besitz nicht überall hin mit. Das sagt ja Jesus in diesem Gleichnis. Im Himmel, da brauchst du keinen Besitz mitbringen. Der hat da keinen Wert mehr. Aber was du überall hin mitnimmst, ist deine Seele. Und das ist eine schlechte Nachricht, wenn du mit einer verlorenen Seele lebst. Weil die nimmst du überall hin mit. Du kannst in die Ferien fliehen, wenn es dir hier steht. Du kannst den Arbeitsort wechseln, den Freundeskreis eintauschen, von mir aus deinen Ehepartner wechseln, dein Outfit ändern, ein bisschen moderner daherkommen und so. Aber du bleibst eine verlorene Seele. Du nimmst dich überall hin mit. Und die gute Nachricht ist, im Gegensatz, egal was dir passiert, du bleibst eine erlöste Seele. Wenn du deinen ganzen Besitz verlierst, dein Ansehen flöten geht, deine Freunde dich verlassen, deine Gesundheit kaputt ist und wenn du dein Leben verlierst, bist du trotzdem eine erlöste Seele. Denn das Leben verlieren bedeutet nicht unbedingt die Seele verlieren. Und genauso bedeutet es nicht unbedingt am Leben zu sein, nicht eine verlorene Seele zu haben. Man kann mit einer verlorenen Seele leben und am Ende verloren gehen. Und das Ende, das Verlorensein beginnt mit der verlorenen Seele. Und darum warnt Jesus davor in dieser Geschichte, in diesem Text, dass wir auf unsere Seele achten sollen, damit wir sie nicht verlieren. Aber wie kann denn eine Seele verloren gehen? Da kann man eigentlich sagen, wenn sie nicht in ihrer Bestimmung lebt. Wenn sie nicht so lebt, für das, was sie bestimmt ist. Und eine Seele ist geschaffen, um in Harmonie zu leben mit sich, mit ihren Mitmenschen, mit der Umwelt und mit Gott. Und Harmonie bedeutet Einklang, bedeutet Übereinstimmung und bedeutet Ganzheit. Eine Seele lebt in Harmonie, wenn sie in Einklang lebt mit Gott und den Mitmenschen. Wenn man im Reinen ist mit Gott und den Mitmenschen, dann lebt die Seele in Harmonie. Und wenn sie in Übereinstimmung lebt mit der Absicht des Schöpfers, Gottes Ebenbild zu sein, Gott zu ehren mit der eigenen Seele, mit der eigenen Existenz und dem eigenen Leben und Gott zu lieben. Und eine Seele lebt in Harmonie, wenn sie in Übereinstimmung mit sich selbst lebt, wenn Wille, Verstand, Gefühl und der Körper ein Ganzes bilden, wenn man immer das Gute tut, das man gerne möchte, wenn man immer Dinge denkt, die wahr sind, wenn man sich immer nach Sachen sehnt, die nobel sind, wenn man immer Gefühle hat, die angemessen sind, wenn man Gewohnheiten pflegt, die Gott ehren. Und jetzt kommt natürlich der Moment, wo man fragen muss, hast du es auch schon erlebt, dass du nicht sagst, was du denkst? Oder nicht tust, was du versprochen hast? Keine angemessenen Gefühle hast? Dich einfach nicht freuen kannst mit anderen Personen über ihren Erfolg? Dass du einfach den Neid nicht von dir losbringst, oder dass du Gewohnheiten pflegst, die nicht mit deinen Werten übereinstimmen, oder dass du gar nicht die Wahrheit sagen möchtest, dass du eine Notlüge auftischst, ganz bewusst, oder eine Übertreibung aus dem Hut zauberst und das eigentlich wirklich willst oder dass du dich nicht nach dem Nobeln sehnst. Also wenn dir das nie vorkommt und du das gar nicht kennst, dann muss ich dir sagen, dann muss ich ein persönliches Gespräch mit dir führen und möchte dich gerne noch näher kennenlernen, weil dann müsstest du Jesus sein. Weil das ist eigentlich nicht normal. Wenn du das kennst, was ich beschrieben habe, dann musst du sagen, ja, es ist tatsächlich so, eine Seele kann in Disharmonie leben. Die kann ihre Ganzheit verlieren. Die kann verloren gehen und die muss erlöst werden. Die Seele muss erlöst werden von der Sünde, die uns dazu bringt, gegen unseren Willen zu handeln. Von der Sünde, die uns dazu bringt, die Kontrolle über unser Verlangen aufzugeben und einfach unseren Trieben zu folgen, wo auch immer sie uns hinführen. Oder die Sünde, die uns dazu bringt, unsere Überzeugungen zu verraten, auf Gottes Willen zu pfeifen vielleicht, das zu tun, was man nicht möchte, nicht zu leben, wie Gott es gerne möchte, nicht der Mensch zu sein, den man eigentlich sein möchte. Und der Apostel Paulus, der sagt das so, schreibt das in Römer, jetzt schaue ich, ob ich wieder da in meine Präsentation zurückfinde, mit Blindflug. In Römer 7, 18 bis 25 schreibt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich nicht es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das sich in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Wie immer ist Paulus kompliziert, aber man kann es ja einfach zusammenhängen. Paulus redet hier von einer Person, von einem Menschen, der nicht das tut, das er eigentlich tun möchte, aber das tut, was er eben nicht möchte. Und das passiert mit einer Seele, die ihre Harmonie verloren hat, die ihre Integrität verloren hat. Denn Integrität meint eine Ganzheit der Seele, dass alles zusammenstimmt, dass alle Bereiche übereinstimmen der eigenen Existenz. Und die eigene Integrität verliert man, wenn das Selbstbild nicht mit der Realität übereinstimmt. Man hat ein Bild von sich, das komplett anders ist, als was die Realität ist. Oder das Bild, das ich von mir gegen außen vermittle, stimmt nicht überein mit dem, was in mir selbst ist. Oder ich sage nette Dinge zu Menschen, die ich überhaupt nicht so meine. Ich behaupte, Dinge sind wichtig, obwohl sie mir gar nichts bedeuten. Ich fasse Vorsätze, die ich eigentlich gar nicht umsetzen möchte. Ist so ein Neujahrsbrüller, oder? Oder ich habe in verschiedenen Lebensbereichen völlig andere Gesichter. Im Privatleben, auf der Arbeit lebe ich so, am Sonntag lebe ich so. Und keine Integrität zu haben, das bedeutet, seine Seele zu verlieren und damit die Harmonie zwischen Willen und Verstand, Willen und Körper und Verstand und Körper. Und wer nicht in Harmonie lebt mit sich selbst, der kann auch nicht mit anderen Menschen in Harmonie leben. Nicht mit seinen Mitmenschen, nicht mit seiner Umwelt und nicht mit Gott. Und das ist die Realität in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist so, dass überall die Harmonie verloren gegangen ist oder verloren geht. Der Generationenvertrag der AHV wird angezweifelt. Man ist nicht mehr bereit, für andere irgendetwas zu tun. Ihr seht das bei der Impferei. Da gibt es einen Streit, wer vorgezogen wird und wer nicht. Habe da nur andeutungsweise in der Zeitung gelesen. Leute verpfeifen die anderen, wenn sie irgendwie die Maßnahmen nicht so ganz einhalten, wie man sollte. Man ist missgünstig, wenn andere es besser haben. Familien brechen auseinander. Menschen werden psychisch krank. Gemeinden liegen im Streit. Also ich meine, könnte ja da aufzählen ohne Ende. Wir leben in einer Welt von verlorenen Seelen. Und viele Menschen erkennen, dass eine verlorene Seele nicht zu ersetzen ist mit Besitz, mit Wohlstand, mit Konsum, mit Wellness, mit Erfolg oder Ansehen. Und Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnen würdest, alles haben könntest und du bist eine verlorene Seele? Eine verlorene Seele kann man durch nichts ersetzen. Aber eine verlorene Seele kann gerettet werden. Und Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter deiner Seele. Jesus rettet Seelen vor der Verlorenheit. Und er rettet Seelen vor einem Leben als verlorene Seelen. Jesus erlöst von Schuld, die innere Zerrissenheit mit sich bringt. Erlöst vor Gebundenheiten, vor destruktivem Denken und schlechten Gewohnheiten. Jesus erlöst dich, ein Leben zu führen in Harmonie mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen und mit Gott. Und das ist das größte Geschenk, das dir Jesus machen kann und was dir Jesus machen will. Und dieses Geschenk ist durch nichts aufzuwiegen, sagt Jesus selbst. Und dieses Geschenk muss man bewahren. Zu diesem Geschenk muss man Sorge tragen. Du musst dich um deine Seele sorgen. Du musst dafür sorgen, dass die Seele genährt wird durch aufbauende Worte, durch wahre Versprechen, durch biblische Wahrheiten. Du musst dafür sorgen, dass deine Seele geschützt wird vor Selbsttäuschung und Heuchelei. Du musst dafür sorgen, dass deine Seele gestärkt wird durch positive Erfahrungen und Zusagen, die Bestand haben. Du musst dafür sorgen, dass deine Seele gereinigt werden kann vor Schuld und falschem Denken. Und du musst dafür sorgen, dass deine Seele ermutigt wird durch Vorbilder und dass sie reifen und wachsen kann. Und wo das passiert, da geschieht Seelsorge. Seelsorge bedeutet, sich um Menschen zu kümmern, Menschen zu unterstützen, Menschen zu fördern, Menschen zu ermutigen, ihnen zu helfen, aufzublühen. Und es ist, sich um Seelen zu sorgen. Seelsorge. Das ist das, was Gott tut. Er sorgt sich um Seelen. Er sorgt für Seelen. Das ist das, was wir als Gemeinde tun. Wir sorgen uns um Seelen. Und das ist das, was jeder von uns tun sollte. Sich um Seelen sorgen. Und das beginnt bei der eigenen Seele. Weil die eigene Seele ist das Kostbarste, was es gibt und was du besitzt. Und normalerweise pflegt man ja das Kostbarste, das man besitzt, und man schützt es. Sammler schützen ihre Sammlung, indem sie sie in Vitrinen verstauen, damit sie nicht staubig werden, oder im Tresor verstauen, damit sie nicht geklaut werden, oder indem sie die Sammlung immer wieder auffrischen und ergänzen. Ein Autonarr, der pflegt und schützt sein Fahrzeug. Im Betrieb, in dem ich nach meiner Lehre gearbeitet hatte, da hatte der Chef zwei Ferraris. Einer davon war ein Testarossa. Den sahen wir die ganze Woche nie, weil den hat er nur am Sonntag aus der Garage geholt. Und nur bei schönem Wetter. Er ist nie gefahren im Winter. Wenn er Salz auf der Straße hatte, tabu. Er ist eigentlich nur am Sonntag zum Kiosk gefahren und hat Gipfeli geholt und die Zeitung. Hat den Lack poliert, den Wagen innen rausgesaugt, regelmäßig in den Service gebracht, alle Gefahren gemieden, also die totale Umsorgung dieses Testarossas. Und wenn die Seele, denn deine Seele das Kostbarste ist, was du besitzt, warum solltest du deine Seele nicht pflegen? Warum solltest du die Warnlampen ignorieren, wenn körperliche Symptome auftreten, wenn du überlastet bist? Warum solltest du über deine Kräfte leben? Warum solltest du nicht regelmäßig dein Innenleben reinigen, über dein Leben nachdenken, wo du stehst, wie es deiner Seele so geht, ob sie noch Integrität besitzt, dein Handeln überdenken, ob dein Handeln mit deinem Willen überhaupt noch übereinstimmt? Warum solltest du nicht auf Nebengeräusche achten in deinem Leben, wenn immer wieder dieselben Fehler passieren? Das ist ja erstaunlich, manchen Personen passieren immer dieselben Fehler. Also mir manchmal auch in gewissen Lebensbereichen. Da müsst ihr dich fragen, ja wieso denn schon wieder? Wieso bricht schon wieder das Chaos aus in meinem Leben? Gibt es Gründe dafür, so auf Nebengeräusche zu achten oder regelmäßig in den Service zu gehen? Mit Personen auszutauschen, ist natürlich momentan schwierig, aber trotzdem noch irgendwie möglich. Zwei Leute können sich ja treffen. Vielleicht sich gegenseitig Rechenschaft ablegen, eine Zweierschaft pflegen. Warum solltest du dich erst um deine Seele kümmern, wenn sie komplett am Boden liegt? Es gibt keinen vernünftigen Grund. Denn deine Seele ist das Kostbarste, was du besitzt. Ich lese euch zum Schluss nochmals den Text, Jesus im Originalton. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du der Retter unserer Seele bist. Und du siehst, wo unsere Seele nicht in Harmonie lebt, mit sich selbst, mit ihrem Umfeld und mit dir. Und du kannst uns helfen, zu erkennen, wo das ist. Und du kannst uns Kraft schenken, die Dinge anzugehen. Ich danke dir für das Geschenk unserer Seele und unserer Existenz. Und ich bitte dich, dass wir dich ehren können mit unserer Seele. Amen.